Platz nehmen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir wollen Gott heute Nachmittag ehren, Gott anbeten, Gott preisen. Er ist würdig, Lob, Dank und Preis und Anbetung zu nehmen. Mein Thema heute ist der Wille Gottes. Wir beten ja im Vater unser, Jahr ein, Jahr aus, immer wieder dein Wille geschehe. Und darüber will ich sprechen, dass der Wille Gottes einfach in unserem Leben geschehen soll. Der Wille Gottes ist immer das Beste, beziehungsweise sogar Allerbeste. Denn warum? Ja, wo man den lieben Gott lässt walten, wo er Chef ist, wo er Boss ist, wo er der Meister ist, er macht es immer gut, denn die Schöpfung ist seine Hände Werk. Also wenn einer sich um seine Sache richtig kümmert, ist der Eigentümer. Und Gott ist der Eigentümer dieser Schöpfung. Und deshalb dir gebührt die Ehre, dir gebührt Anbetung und deshalb der Wille Gottes. Ich werde ein paar heilige Kühe schlachten heute, denn ich muss dir sagen, weißt du, wir dürfen Gott nicht vergewaltigen. Wir dürfen bitten und die Bibel sagt, und sein Wille geschehe, aber wir dürfen nicht Gott zwingen, mach du das, unbedingt das. Und dann zahlst du nämlich einen ganz schönen Preis. Ich weiß aus eigener persönlicher Erfahrung, das war vielleicht so 2007, komme ich, nachdem meine Frau Schlaganfall hatte, komme ich in die Klinik, dann sitzt sie auf dem Bett und sagt, Johannes, heute hat der Herr zu mir gesprochen. Da habe ich gesagt, was hat er denn gesagt? Sagt er, ich werde nach Hause gehen, aber nicht zu dir. Also das heißt auf Deutsch, sie geht in den Himmel. Gott hat zu ihr gesprochen. Ich gehe nach Hause, ich habe ihre Hand dort gehalten, verheide, nein, vielleicht willst du das ein oder was auch immer ist. Ich gehe nach Hause, bete auf den Knien und sage, lieber Gott, das kannst du nicht zulassen. Ja, wir haben noch so viel vor. Und habe gebetet. Gott hat mein Gebet erhört. Bloß ich sage, das ist nicht immer das Beste, wenn Gott unser Gebet erhört. So, was habe ich gehabt? Dann, ja, nach dem Schlaganfall, da ging es ganz rapide, körperlich, ihr Körper baute ab. Wurde zum Pflegefall und die letzten 7 Jahre habe ich ja, würde ich fast sagen, Hölle durchgemacht, durch die Pflege. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, das ganze Jahr über, habe ich sie zu Hause gepflegt und es war schon anstrengend, dass sie, verstehst du nicht, da habe ich gesagt, lieber Gott, ich tue Buße, ich hätte dich nicht bitten sollen, mach das und mach das und mach das. Ich hätte eigentlich wissen müssen. Als Pastor. Aber ich habe Gott vergewaltigt. Und solche Fälle habe ich in Süddeutschland einige gehabt, sogar in der Gemeinde. Da in Pforzheim, da war eine junge Frau, jung verheiratet, und ihr Mann, 24, 25 Jahre alt, ist schwer krank geworden. Und dann hat sie mit Gott gerungen, Gott, du kannst, in der Gemeinde überall aufgerufen, lieber Gott, du kannst meine Frau nicht wegnehmen. Und dergleichen. Der Mann kam nach Hause, aber halbes, dreiviertel Jahr später wurden sie geschieden, dass sie dann nachher gesagt, lieber Gott, hättest du doch meinen Mann behalten, dann hätte ich ihm guten Andenken behalten. Ich habe einen anderen Fall gehabt, auch in Heilbronn, eine junge Mutter, geschieden, und sie hat ein schönes, blondes Mädchen gehabt, kleines Mädchen zuerst einmal, ja, so klein war sie nicht, 17 Jahre alt. Und die war auch, ihr Sonnenschein war das. Und dann hat, als sie klein war, hat sie nachher Buße getan und hat erzählt, dass sie klein, junges Mädchen war, also noch kleines Mädchen war, da war sie schwer krank. Und dann hat sie gesagt, guck mal, ich bin geschieden, ich habe niemanden. Du kannst mir meinen Sonnenschein mir nicht wegnehmen. Und jetzt mit 17 Jahren nimmt sich das Mädel das Leben. Und dass sie gesagt hat, lieber Gott, hättest du damals meine Tochter zu dir genommen, dann wüsste ich, sie ist in guten Händen, sie ist friedlich eingeschlafen, aber jetzt... Was ist jetzt passiert? Und so, man darf Gott nicht überreden und zwingen, mach das, dein Wille geschehe. Wir dürfen Gott bitten, wenn es dein Wille ist. Und seitdem ich das mache, bete ich auch nicht mehr für Krankenheilung bei Leuten auch nicht. Herr, dein Wille geschehe. Was passiert? Manche Leute werden geheilt und die sagen Gott ab. Ich habe in Stuttgart einen Fall gehabt. Ich habe eine Frau gehabt in meinen ersten Dienstjahren. Mache ich Altarruf, jedes Mal, jeden Sonntagabend geht sie nach vorne, lieber Gott, ich brauche Heilung. Und dann, sie hat Krebs gehabt und die Leute haben dann erzählt, Pastor Matthäus, das betet schon ein ganzes Jahr für die Frau, fast in jedem Gottesdienst und die wird nicht geheilt. Und das war autofreier Sonntag, das weiß ich noch wie heute. Dann laufe ich zu Fuß mit meiner Bibel unterm Arm zur Versammlung, ich habe nicht weit gehabt. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, du weißt, heute kommt die Frau wieder nach vorne und ich mache mit dir eine Abmachung. und ich werde mir nicht bieten lassen, dass die Leute erzählen, Pastor Matudis hat keine Kraft. Pastor Matudis hat schon Kraft. Und ich werde beten und ich werde glauben, dass die Frau gesund wird. Wird sie nicht gesund, lieber Gott, dann such dir einen anderen Prediger. Ich mache dieses Geschäft nicht mehr mit. Ich lasse mich nicht mehr beleidigen, nur weil du nicht mein Gebet erhörst. Und was ist passiert? Diese Frau wurde geheilt. Und manche Leute würden sagen, Lob und Dank, Halleluja. Aber ich sage, verflucht sei dieser Tag. Die Frau war an diesem Heilungsgottesdienst das letzte Mal im Gottesdienst. Als ich dann von Stuttgart nach Heilbronn umzog, hat sie mich noch etwas besucht, noch besucht und mir sogar die Bibel zurückgegeben, die ich ihr geschenkt habe. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. So dass ich sage, der Wille Gottes ist das Beste für die Menschen, egal was es ist, mir vollkommen egal, was manche Leute denken. So, Gott ist der Eigentümer und seine Gedanken sind gute Gedanken für uns. Und er weiß, was das Beste ist. Dein Wille ist das Beste für uns, auch wenn wir manchmal in Not sind, in Gefahren sind, in Engpässe sind. Wer Gott vertraut, der hat nicht auf Sand gebaut. Preis dem Herrn. Der Wille Gottes hält. Wenn wir wirklich stark sind und als ich Buße getan habe, dann hat Gott mir auch Kraft gegeben zu ertragen. Ich habe noch immer gepredigt, 4-mal in der Woche und meine Frau gepflegt, meinen Haushalt gemacht und es hat wunderbar geklappt mit Gottes Hilfe. Aber wir können Gott nicht zwingen. Mach das. Du musst es machen. So, dieses Wissen, dass Gott da ist, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass er das Beste für seine Kinder hat, das ist ja eine Glaubensüberzeugung, Glaubensgewissheit. Und das, nachdem ich wusste, der Wille Gottes ist da, Plan A hat versagt, bei mir auf jeden Fall damals, dann ist Plan B jetzt aktiv, verstehst du? Jetzt greift der Plan B hin. So, und wenn der Plan B greift oder der Plan C bei Gott greift, welcher Plan auch immer ist, da werden Hormone freigesetzt, da wird Kraft freigesetzt. Und ich frage mich manchmal, wie habe ich das geschafft? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber mit Gottes Hilfe. Da wird plötzlich auch so Zeit, plötzlich ist es so vieles möglich, ich weiß gar nicht auch wie. Gott stärkt unser Unterbewusstsein, stärkt unseren Willen und wir handeln aus innerer Überzeugung. Ich habe damals falsch gemacht. Es wäre vielleicht vieles anders gegangen, wenn der Wille Gottes geschehen wäre, Plan A. Aber jetzt ist Plan B dran und ich halte mich jetzt an Plan B und lasse mich von Gott tragen und durchtragen und ja in dem Bewusstsein, Gott ist mit mir. Und auch das dient dann zum Allerbesten. Es hat alles geklappt, wunderbar geklappt. 7 Jahre, ich habe es überlebt und überstanden. Gott in uns, ja, sein Geist in uns, seine Kraft in uns. Und wir sind Gottes Träger. Und wir sollen immer wieder darauf bedacht sein, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, das ist mein Thema. Lass den Willen Gottes geschehen. Erlaube, wenn er was macht, mach das. Du bist ja der Chef. Ich habe ja mein Leben dir übergeben. Ich habe mein Leben dir anvertraut. Und so weiter. Wir sind nur Träger deiner Verheißung, wir sind die Erfüller deines Wortes, so dein Wille geschehe. Es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott ist mit uns, egal in welcher Situation, egal in welchen Umständen. Ich möchte die kleine Geschichte vom David noch nehmen, als er mit dem Goliath kämpft. Goliath hat gar nichts. Er vertraut nur dem Herrn, dass Gott mit ihm ist, dass Gott in ihm ist. Er freut sich am Herrn und dann begegnet er diesem Riesen Goliath. Und er sagt, du kommst zu mir mit Schild und Schwert und Spieß und so weiter. Ich komme zu dir im Namen Gottes. Wenn du weißt, Gott ist auf deiner Seite, dann ist vollkommen egal, wie der andere ausgerüstet ist. Dann ist vollkommen egal, was da passiert. Goliaths Waffen waren äußerlich. Davids Waffen waren innerlich. Ja, und er muss nicht zur Schau tragen. Dein Wille geschehe. David ist von seinem Gott überzeugt. Gott ist mit mir. Und wenn du das weißt, Gott ist mit mir, egal, selbst wenn ich durch die Hölle muss, es wird alles gut werden. Gott ist mein Beschützer. Wenn ich mit Gott übereinstimme, dann, ja, dann stimmt mein Leben. Und dann bin ich nicht, ja, klein zu kriegen. Gegen den Beistand Gottes, gegen seine Gegenwart ist kein Kraut gewachsen. Geschwister, und deshalb ist es so wichtig, ich möchte euch ermutigen, lasst den Willen Gottes geschehen. Wenn jemand weggeht, lass ihn weggehen. Wenn jemand kommt, dann lass uns kommen. Wenn Gott dir was wegnimmt, dann sagst, Vater, nimm es. So wie dieser Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Sag danke für alles. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir unser Leben in Gottes Hand legen und aus Gottes Hand unser Leben leben und unser Leben von Gott gestalten, mit der Hilfe Gottes. So, deine Einstellung ist ausschlaggebend. Dein Wille geschehe. Ungläubige Menschen meinen, ja, da muss man was unternehmen. Sollte man beten. Oder Pastor Matudis glaubt nicht richtig oder betet nicht richtig oder was er alles macht. Weißt du, das geht einem unter die Haut, wenn die Leute kritisieren, aber sie haben gar keine Ahnung, was los ist, was für Thema bei Gott dran ist, was Gott mit uns vorhat und was er mit uns geplant hat. Der an Gott gläubige Mensch, der stimmt mit Gott überein. Ja, Herr. Als ich in England mal war, in der Westminster Abbey, da steht ein Grabstein und so ein bisschen verwittert. Ich weiß nicht, wer da unter diesem Grabstein lag, aber da stand nur Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Das heißt, ja, Herr. Und das sollten wir auch solche Menschen sein, die einfach sagen, ja, Herr, du hast gegeben, du hast genommen und dein Name sei gepriesen. Und das ist eine Herzenseinstellung. Da kommt man nicht hin. Selbst wenn man alles weiß, ich als Pastor habe ich auch alles gewusst. Ich habe solche Geschichten schon erlebt und gesehen. Aber weißt du, wenn es dir an die Substanz geht, wenn es dich betrifft, das ist alles ganz anders. Das ist alles ganz anders. Einem Armen kannst du nicht helfen, verstehst du, mit Geld. Und ich möchte sagen, auch dem vom Willen Gottes, wenn deine Situation ist, dass du so bist, dann nimm das aus der Hand Gottes. Der Herr gibt und der Herr versorgt einen, der Herr trägt einen durch. So, ich möchte eigentlich nur zeigen den Weg, vertraue dem Herrn in kleinen Dingen und lerne in kleinen Stücken Gott zu vertrauen. Und wenn du gemerkt hast, ich habe einen Bock geschossen, dann tu Buße, sag lieber Gott, ja. Ich habe gegen mein Wissen gehandelt, gegen mein Verstehen oder mein Bewusstsein oder was auch gewesen ist. Ich bereue es. Und wenn wir bereuen, Gott korrigiert und kontrolliert, dann wird Plan A rausgenommen und wird Plan B reingesetzt oder Plan C. Sei nicht so stur und sag, das muss Plan A, immer Plan A sein, immer das Allerbeste. Nein, auch Plan B ist das Allerbeste. Ja, kommen andere Akten hier. Wir müssen erlöst werden von bestimmten Vorstellungen, das, was wir in der Kirche oder von der Religion irgendwo gelernt haben. Glaube und es wird geschehen. Und ich habe geglaubt. Und bei mir ist geschehen und Gott hat mein Gebet erhört. Und ich wusste, Gott ist ein Hörer der Gebete. Was du von Gott bittest, das wirst du kriegen. So steht es in der Bibel. Aber ob das alles gut ist. Wir haben mal mit unserer ersten Tochter, wir haben irgendwelche Tabletten da auf dem Tisch ausgebreitet und geguckt, wie viele Tabletten da sind. Dann kommt sie und sagt, nam nam. Verstehst du, sie wollte die Tabletten haben, aber ein Kind, das ist nicht nam nam, das kriegst du, wenn du das wirklich brauchst, aber du bist nicht krank, das ist nur was ganz was anderes. Und dann sind wir mal weg, mal irgendwo hin, hat sie sich dann, kam sie irgendwie an diese die Tabletten ran und dann hat sie Süßstofftabletten, alle Süßstofftabletten verschluckt. Verstehst du, wir kommen nach Hause, unsere Tochter schäumt aus dem Mund, wir wissen nicht, was los ist, was wir da machen sollen. Verstehst du, sie wollte nur nam nam haben. Nicht immer ist nam nam gut. Wisst ihr, was ich sage hier? Versteht ihr mich? Menschen müssen zuerst einmal von Gott überzeugt sein, dein Wille geschehe. Egal, selbst wenn ich schwach bin. Und Paulus hat auch dreimal gefleht. Nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch. Satan schlägt mich mit Fäusten. Ich habe immer nur Trouble. Kann es mal auch nicht anders sein? Doch, Gott sagt, ja, es kann anders sein. Aber lieber Bruder Saul, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich habe wirklich erlebt, dass wie Gott einen dann durchträgt, mir dann täglich Kraft gibt, dass ich um 6 Uhr morgens immer aufstehe, dass ich bis 7 Uhr fertig bin, wenn dann die Pflege kommt und dann meine Arbeit machen kann und die Gemeindearbeit machen kann und vieles andere mehr. Gott gibt Kraft. Und ich frage mich heute, wo ist meine Kraft hergekommen? Aber die, die auf den Herrn harren und Gott vertrauen und Buße tun über ihr Missgeschick, denen hilft Gott zuerst. So, wir brauchen Hilfe, innere Hilfe zuerst vom Herrn. Wenn du was von Gott haben möchtest, dann musst du erstmal innen drin wissen, ja, zwar falsch gehandelt, aber Gott hat mich korrigiert und Gott wird aus dieser Sache immer das Beste machen, auch wenn du vermurkst hast. Ich werde nie vergessen, als ich noch gelernt habe im Werkzeugbau, dann habe ich irgendwie schon im dritten Lehrjahr, ja, eigentlich nicht wissen müssen, wie das funktioniert und so weiter. Ich habe ein Werkstück vermurkst. Dann hole ich den Chef, den Meister. Oh, er sagt, das sieht aber traurig und düster aus. Und dann guckt er mal so, liest die Pläne nochmal. Aber er sagt, man kann da draus noch was machen. Und dann hat er noch ein Modell gebaut da draus. Also praktisch etwas gefräst und etwas zubereitet, dass es funktioniert hat. Man kann was draus machen. Der Meister, wenn der das anguckt und die Pläne studiert, er kann immer noch aus unserem Leben was machen. Es ist noch nicht verdorben. Und solange du lebst, ist immer Hoffnung in deiner Seele. Du kannst immer zum Herrn kommen und der Herr wird es gut machen. Deshalb, es ist so wichtig. Wir sollen von diesem Zwang erlöst werden. Ich muss schaffen. Ich muss das haben. Ich muss das erleben um jeden Preis. Wisst ihr, was ich erlebt habe? Beim Billy, in den ganzen Heilungsgottesdiensten, da sind die Leute nach vorne gekommen, sind geheilt worden. Nach 3 Wochen ist die Heilung futsch gewesen wieder. Warum? Weil man weiß, der hält nicht an. Man muss drin sein und man muss im Willen Gottes sein. Viele Leute sind krank, weil Gottes will, dass sie krank sind. Und für viele Leute ist die Krankheit ein Segen. Auch wenn du mich nicht verstehst heute, die Krankheit ist ein Segen. Da suchen sie den Herrn, da gehen sie in den Gottesdienst, dann besuchen sie Heilungsgottesdienste, da lesen sie die Bibel, da meditieren sie, da beten sie. Not lehrt beten. Und viele Menschen vergessen zu beten. Und Gottes Wille ist nicht, dass wir jetzt gesund sind. Nein, Gottes Wille ist, dass wir mit ihm wandeln, mit ihm leben, mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist der Wille Gottes. Dass wir einfach auf den Herrn uns konzentrieren. Und jede äußerliche Hilfe bringt nur kurzfristige Erleichterung. Denn wenn nicht keine innere Hilfe ist, was nützt es, du wirst kerngesund, wie diese Frau mit dieser Krebs, was sie damals hatte und so weiter. Ich bin gesund. Herr Marudis, ich danke Ihnen für die Mühe, die Sie mit mir gehabt haben und so weiter, dass Sie ein ganzes Jahr lang für mich gebetet haben. Und was weiß ich, die weiß gar nicht, was sie innerlich alles durchgemacht hat, nur wegen dieser Frau, weil sie nicht geheilt wurde. Und er sagt, Gott, wenn du nicht heilst, such dir einen anderen Pastor. Ich werde diesen Quatsch nicht mehr weitermachen. Für mich war das, verstehst du, blamieren, die Leute reden schon, guck mal, der betet und hat keine Vollmacht. Und jeder Pastor möchte Vollmacht und Autorität haben. So kurzfristige Erleichterungen nützen nicht viel. Reich Gottes ist inwendig in uns, hier passiert das Entscheidende, hier werden die Weichen für die Gesundheit, für Wohlstand, für alles, was es ist, gelegt. Wenn hier innen drin deine Mentalität nicht verändert wird, dann nützt die ganze Beterei nicht, dann nützt die ganze Medikamente nicht, dann nützt die ganze Arztbesuche nicht, dann nützt gar nichts. Hier innen drin, im Herzen passieren die Wunder. Und hier muss ja der Mensch mit seinen Sinnen erneuert werden, Römer Kapitel 12. Unsere Sinne, Fantasie, unser Geruchssinn, Geschmack und unser Sehen und Hören und was weiß ich alles, das muss erneuert werden. Egal, selbst wenn mir mein Leib verdirbt, ich bleibe bei Gott. Ich werde nie vergessen, ich war noch ein junger Bursche, wir hatten einen jungen Pastor, oder was heißt der jung war, der nicht mehr so, aber so im Mittelalter war er. Er hat 3 Kinder gehabt und seine Frau starb, eine junge Frau noch, die starb. Und dann wir wollten wissen, was der Pastor am nächsten Sonntag im Gottesdienst sagt. Er sagt, er ist getröstet in Gott und sein Thema war, dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn Gott mir meine Frau genommen hat, dennoch bleibe ich stets an dir. Das war sein Thema. Und das werde ich nie vergessen. Wie der fest im Glauben stand, der ist heute irgendwo Prediger oder war Prediger in Memmingen unten bei Augsburg in Süddeutschland. Dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn du wegnimmst. Auch wenn mein Gebet nicht erhört wirst. Auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir vorstelle. Dein Wille geschehe. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Und es gibt so viele Leute, so wie ich auch. Oh Gott, wenn du mir das Gebet nicht erhörst, dann sage ich dir ab. Wenn du mir nicht hilfst. Weißt du, wir dürfen Gott nicht erpressen. Dein Wille geschehe. Und viele Charismatiker und Pfingstler erpressen Gott. Die zwingen. Die stehen nicht auf den Standpunkt, Herr, dein Wille geschehe. Nein, sie zwingen Gott. Du musst, Herr, tun. Du musst es machen. Du musst es, du musst es, du musst es. Gott muss gar nichts machen, der Souverän. Gottes Geist muss in unserem Leben Kontrolle übernehmen. Und wenn wir sagen, dein Wille geschehe, Herr, ich beuge mich, ich nehme das an aus deiner Hand, ich lebe ja von deiner Hand. Damit der Wille Gottes, der Plan Gottes in uns verwirklicht werden kann, muss der Heilige Geist uns kontrollieren, unsere Gedanken leiten, unsere Gedanken auf den Herrn schauen. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er macht uns frei von falschen Vorstellungen, von, ja, ich gehe nach Hause, habe ich gesagt, zuerst meiner Frau, nein, du gehst nicht in den Himmel, du kommst zu mir nach Hause. Aber ich habe doch die Probleme mit nach Hause genommen. Ich hätte die Gott anheimstellen lassen und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Er hat ein bisschen geweint, wäre ein bisschen traurig gewesen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er löst uns von frommen religiösen Einbildungen, von unseren frommen Dummheiten. Das kannst du nicht. Wenn du mir mein Töchterlein wegnimmst, hat die eine Frau gesagt, dann kann ich gar nicht glauben, dass du Gott ein Gott der Liebe bist. Ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Güte. Also du bist grausam, Herr, was du alles zulässt, was du dir alles erlaubst. So ähnlich hat die Frau gebetet. Und auch dieser andere Schwester in Pforzheim, wenn du mir meinen Mann nimmst, Gott, ich kann, wir haben noch nicht mal Kinder, verstehst du? Und du willst unser Glück zerstören. Aber nachher wurde das Glück zerstört. Und Gott weiß im Voraus alles, was besser ist. In dieser Zeit habe ich eine Legende oder griechische Geschichte ein bisschen umgewandelt und einfach diese griechische Geschichte den Leuten erzählt. Da ist ein Wandersmann, ein Engel, nimmt einen jungen Gesellen mit oder Wandergesellen mit. Und dieser Wandergeselle, ja, die erste Nacht, wo sie übernachten, der nimmt von dem Hausvater den Becher mit. Und dann sagt der Wandergeselle, also Mann, was du machst, das ist alles verkehrt, das ist grausam. Du, der hat uns so gut bewirtet und du nimmst ihm den Becher weg. Und dann die nächste Nacht, wo die übernachten, dann hat er ja, das Kind mitgenommen, nachdem sie gut bewirtet worden sind, das Kind mitgenommen, das Kind, während sie über einen Bach gehen, stürzt es ins Fluten und lässt das Kind ertrinken. Dann sagt er, nein, du bist grausam. Also wie du die Leute behandelst, als Dankeschön für die guten Taten, die er an uns getan hat. Und der dritte Fall ist, da, als sie gut bewirtet worden sind, geht der Engel oder der Mann, der mit dem Wandergesellen da war, weiter und zündet beim Weggehen das Haus an. Und dann sagt er, also bitte, ich mach nicht mehr mit, du bist viel zu grausam, brutal und herzlos. Und dann sagt er, weißt du, dass der Becher, den ich mitgenommen habe, war vergiftet. Und deshalb, ich habe ihn erlöst von der Vergiftung. Das Kind, das wäre zum Verbrecher geworden. Der Mann hätte nur Herzeleid gehabt zu dieses Kind. Also er hat das Kind in guter Erinnerung. Und das Haus, wo ich angezündet habe, unter diesem Haus ist ein Schatz gewesen, das entschädigt ihn für den Rest seines Lebens. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Zurzeit habe ich auf meiner Facebook-Seite auch ein schönes Bild. Könnt es angucken, auch so ähnlich, ein bisschen anders ausgearbeitet. Es gibt ja so viele nette Geschichten, vor allem von dieser griechischen Legende. Also Gott weiß, was uns am besten dient und was wir brauchen. Und er erlöst uns von Verderben und krönt uns mit Gnade. Gott macht keine dummen Sachen. Er weiß, was das Beste in unserem Leben ist. Lasst uns erneuern von Gott. Der Mensch muss selbst die Verantwortung über sein Leben übernehmen und muss sagen, danke Herr, ich verstehe deine Wege nicht. Und deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Ich überlasse alles dir. Dein Wille geschehe. Ist ein kompliziertes, schwieriges Thema. Und das müssen Christen lernen, ob es ihnen passt oder nicht. Und der Heilige Geist wird uns lehren. So, und wir sollen aufhören, die Schuld bei jemand anders zu suchen. Wenn etwas passiert, ja, das war der Teufel. Und der arme Kerl kann sowieso nichts dafür. Der muss nur Gottes Arbeit tun. Satan schlägt mich mit Fäusten. Ja, und wir schimpfen die Leute dann. Der Meier oder Müller ist schuld hier an der ganzen Geschichte oder die Schwester sowieso. Die ist schuld, dass es mir so dreckig geht. Oder der Pastor. Ich habe schon die schlimmsten Geschichten als Pastor angehört. Leute haben mich sogar angezeigt, weil sie nicht mehr schlafen können. Die haben meine Predigt gehört. Und dann gingen sie zum Arzt und sagt, seit wann haben sie, der Arzt fragt sie, der Psychologe fragt sie, seit wann haben sie das? Ja, seitdem ich beim Herrn Matutis in der Zeltmission war, kann ich nicht mehr schlafen. Ja. Und da hat mich angeklagt. Aber das, Gott sei Dank, auch die Gerichte sind nicht dumm. Das wurde eingestellt, aber sowas habe ich schon erlebt. Ja. Derweil ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat einen Plan mit jedem Einzelnen. Wenn du nicht schlafen kannst, dann ist ein schlechtes Gewissen, das dich plagt. So, wir allein sind für unser Leben verantwortlich, wie es weitergeht, ob wir dem Willen Gottes sind oder nicht, ob wir, ja, den Willen Gottes akzeptieren. Seine Gedanken sind ja so wunderbar und die sind friedvoll, gütig, auch wenn es kompliziert ist. Wir sollen nur stille sein. Gott handelt und Gott erlöst uns und Gott hilft uns, wenn wir stille sind, den Mund halten. Er kann was tun. Bei uns will sich Gott mit seinem Willen verwirklichen. Dein Reich komme, beten wir. Aber wir glauben nicht, was wir beten. Wir sind nur Schwätzer. In Sprüche Kapitel 4, Vers 23 heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz. Weißt du, dass du nicht gegen Gott rebellierst? Warum lässt du mir das zu? Verstehst du? Warum nimmst du mir mein Kind weg? Warum nimmst du mir meinen Becher weg? Warum nimmst du mein Haus weg? Warum nimmst du mir das und jenes weg? Weißt du, ich habe ein neues Auto gekauft. Nagelneu. Mein erstes nagelneues Auto. Sonst habe ich immer gebrauchtes Auto gekauft oder von Autokino, also günstige Autos gekauft. Aber hier mal endlich mal etwas Neues. Aber dann fahre ich diesen Audi 80. Das ist so windempfindlich, so schwaches Auto. Also, lieber Gott, also ich brauche was Stabiles, nicht so leichtes, so eine Blechdose, verstehst du? Ich brauche was Stabiles. Und meine Frau fährt das Auto und was macht sie? Sie fährt gegen einen Baum, das Auto ist Schrott. Verstehst du? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe gedacht, ich bin froh, dass meine Frau noch lebt, aber das Auto ist Schrott. Nagelneues Auto, 3 Wochen alt, ist Schrott. Und dann muss ich bei der Polizei anmelden und sagen, dass wir einen Unfall gehabt haben und dass wir gegen einen Baum gefahren sind. Dann fragt der Polizist, wer ist da schuld? In meiner Dummheit sage ich, nur der Wind, verstehst du? Es war Wind, dass sie von der Straße geblasen haben. Ja, sagt, bringen Sie den Beweis, dass es Windstärke 8 war oder mehr, dann kann die Versicherung was machen. Dann müssen Sie sich an die Versicherung wenden. Tatsächlich, das habe ich gemacht. Zuerst aber war ich so frustriert, jetzt habe ich Schulden. Und das auch kein Auto mehr, verstehst du? Und wie soll es weitergehen? Und ich brauche ein Auto. Und dann melde ich bei der Versicherung auch das an, bringe auch den Bescheid, dass Windstärke mehr als Windstärke 8 war, das beim Lager Lechfeld da unten bei Augsburg. Und dann haben sie anstandslos meinen Schrottwagen bezahlt, also das Auto, was es als Schrott wert war. Und dann habe ich das Auto noch ausgeschlachtet, Motor war gut und alles war noch gut, verstehst du? Und manche Sachen waren gut ausgeschlachtet. Und dann habe ich Audi 100 gekauft und das war ein bisschen was Stabileres. Und, aber Gott erhört manchmal Gebete, aber anders als wir denken. Verstehst du? Da kommt total Schaden. Und das ist ein lieber Gott. Wie konntest du zulassen? Und wir haben noch eine Gemeindefreizeit gehabt. Wir waren im Einsatz für den Herrn und im Dienst für den Herrn passieren da solche Sachen. Ja, in aller Liebe. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Hör auf dein Herz, auf die innere Stimme. Ich habe nur eines gewusst, habe gesagt, Heidi, ich bin froh, dass du noch lebst. Blech kann man immer noch ersetzen. Ein Auto kann man immer noch ersetzen, egal wie. Also hör auf deine innere Stimme, was der Geist sagt. Widerstrebe nicht dem Willen Gottes, denn wir haben alle, das ist eine dieser Predigten der letzten Zeit, was ich predige, wir haben alle das Monogramm Gottes in uns. Selbst wenn es dir gegen den Strich geht, sie nicht passt und dergleichen und dich vielleicht dabei stört und sagt, wie konntest du mir das zulassen, lieber Gott? Doch, Gottes Wege sind wunderbar. Ich kann immer nur sagen, in meinem Leben, was ich mit Gott erlebt habe, seine Wege sind wunderbar. Gottes Wille ist immer gut, auch wenn es mir nicht schmeckt, auch wenn ich durch Tiefen gehen muss, auch wenn ich schwere Wege gehen muss, egal. Seine Wege sind immer wunderbar, preis Gott. Erlaube Gott, dass sein Wille geschieht. Wir müssen Gott erlauben. Nicht gegen ihn rebellieren. Und das ist Sünde, gegen Gott rebellieren. Immer wenn die Israeliten kein Brot hatten, kein Wasser hatten, kein Fleisch hatten, haben sie gegen Gott rebelliert. Warum lässt du das uns zu? Du hast uns rausgeführt, hast uns den Himmel versprochen auf Erden. Und wo ist der ganze Himmel? Da ist nichts, nur Dornen und Disteln. Gottes Wege sind keine bequeme Wege für unser Fleisch. Verstehst du das, was ich sage? Der heilige Kuh, die ich jetzt schlachte. Weißt du, für unser Fleisch, für mein Ego, für mich. Häuslich geht es, als wenn du zerbrichst. Und dann erlebst du erst die Kraft Gottes, dass Gott dich durchträgt, dass er dir hilft, dass er einem beisteht, dass er einem Ideen gibt. Wenn du im Willen Gottes bist, bist du wie in einer festen Burg, wie in einem Bunker. Ja, und viele haben das noch nicht kapiert. Bonhoeffer hat ein Lied geschrieben, von guten Mächten wunderbar getragen. Mag kommen, was da will. Am Abend, am Morgen, egal, an jedem anderen Tag. Von guten Mächten wunderbar getragen. Das ist Gottes Kindschaft. Du bist ständig mit Gott verbunden. Gott trägt dich durch. Dein Wille geschehe. Gottes Gebot, eines der Gebote Gottes ist, du sollst nicht begehren, was der Nächste hat. Sein Haus, sein Weib, sein Kind, seine Kinder, sein Vieh, egal was, heute würde man sagen, sein Auto, sein Beruf. Wir sollen aufhören, uns zu vergleichen. Wir sind anders. Gott hat uns anders gepolt und anders gelagert. Viele möchten das sein, was die anderen sind. Hör auf, neidisch zu sein. Gott führt dich individuell, jeden anders. Und muss nicht das tun und so leben, wie die anderen Leute leben. Gott hat einen Plan für dein spezielles Leben. Du bist vielleicht arm und bitte Gott, dass er dich durchdreht, dich versorgt. Denn den Armen gehört das Reich Gottes. Das hören die Leute gar nicht gern. Die wollen nur Millionäre sein alle. Den Armen, den geistig Armen, den einfachen Leuten, denen gehört das Himmelreich. Vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Sag, Herr, dein Wille geschehe. Auch, ja, wenn wir nicht viel haben, aber wir erleben ständig Wunder. Und weißt du, was mich bewegt hat, warum ich nach Berlin gekommen bin? In Heilbronn war alles schon geregelt. Da musste ich nach vorne kommen, da war schon die Einleitung. Ich musste nur meine Predigt halten. Und Amen sagen und dann am Schluss die Leute verabschieden. Und ich wollte das, was ich am Anfang meines Glaubenslebens hatte, ich musste um jedes Stück Brot bitten. Lieber Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deinen Beistand. Ich weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen kann. Aber bitte hilf mir, versorg mich. Das war so ein Wunderleben. Immer vom Herrn getragen, von Gott versorgt werden, sich einfach auf Gott zu verlassen. Das ist was Fantastisches. Und das wollte ich. Und deshalb habe ich gesagt, ich gehe nach Berlin. Ich fange hier mit null die Gemeindearbeit an. Ist egal, ob ich finanziell unterstützt werde oder nicht unterstützt werde. Gott wird mich nicht verhungern lassen. Und ich habe zwei rechte Hände, zwei gute Hände, verstehst du, ich kann arbeiten, wenn es sein muss, und ich werde mich nicht auffallen lassen, ich will wieder die Wunder Gottes erleben. Und man erlebt die Wunder Gottes, wenn man durch die Tiefen geht, wenn man um jedes Stück Brot bitten muss, jeder Tag ist dann ein Geschenk. Viele Leute haben ganz falsche Vorstellungen, die glauben, wenn jetzt ich Kind Gottes werde, oh, jetzt werde ich Pastor, jetzt werde ich, was weiß ich, Missionar, oder jetzt werde ich das und das, ich werde was Großes leisten. Ich werde die Seelen zu Jesus bringen. Hör auf, die ganzen religiösen Fantasiereien. Ich werde ein Heiliger werden, sogar ein erfolgreicher Geschäftsmann werden. Ich werde Wohlstand haben, mir wird es gut gehen. Nein, dir soll so gehen, wie Gott es haben will. Und du sollst an dem Platz sein, wo Gott dich haben will. Dein Wille geschehe. Nicht jeder Platz, nicht jede Position, nicht jeder Auftrag, nicht jeder Dienst ist der Dienst, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Etliche sind für das berufen, etliche sind für jenes berufen, etliche sind, wie es in der Bibel steht, Gefäße zu ehren, die anderen zu unehren. Ja, aber lieber Gott, ich will nicht immer Putzfrau sein. Vielleicht möchtest du was anderes sein. Du sollst nicht begehren, was der andere hat. Wie es dem anderen geht, leb dein Leben. Gott will, dass du bist. Du sollst du sein. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Christus gesagt. Und weißt du, jetzt kommt die dritte Kuh, wo ich schlachte. Gott will, dass du am Kreuz hängst und vom Kreuz nicht runtersteigst. Das ist hart, was ich sage, aber das ist so. Jesus stieg auch nicht vom Kreuz herunter und eine Showfolge zum Gummer. Ich kann's. Ich kann auf das Kreuz. Ich pfeife auf das Kreuz. Ich komm runter, Leute, wartet ab. Jesus will, dass wir am Kreuz hängen. Dein Wille geschehe. Und das muss ich lernen, all die Jahre schon. Ja, ich bin 50 Jahre mit dem Heiland unterwegs. Und es ist nicht immer leicht, am Kreuz zu hängen. Die Leute kommen vorbei und spötteln und sagen, guck mal, anderen hat er geholfen, für andere kann er glauben, aber für sich selber, wenn es darauf ankommt. Und so ist es. Ich kann für andere alle wunderbar glauben, aber wenn es auch für mich selber kommt, dann muss ich kämpfen, ringen. Und Gott gibt uns den Heiligen Geist. Und weißt du, warum uns den Heiligen Geist? Nicht zum Jodeln und Jauchzen, Jubilieren. Gott gibt uns den Heiligen Geist, dass wir seine Zeugen sind. Und weißt du, was seine Zeugen sind? Märtyrer. Zeuge ist Märtyrer in der Bibel. Märtyrer sind sterbende Krieger. Alle Apostel Jesu sind eines übernatürlichen Todes gestorben. Wenn du was werden willst, wirst du ein Märtyrer. Willst du das werden? Ja, manche haben so Märtyrer-Syndrom. Ja, die wollen unbedingt was beweisen, aber die können es nicht. Auf das pfeift der liebe Gott. Wir kommen schon automatisch rein, ohne dass wir suchen. Wir werden Märtyrer um Jesu willen. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wer wolle das, was Gott von dir will? Werde ein Diener. Dein Wille geschehe. Werde ein Diener, ein einfacher Diener, ein Fußabstreifer, Mülleimer, wo die Leute da ihre Lasten abladen können, ihre Sorgen, ihren Kummer, da hörst du etwas und da gibt es wieder das weiter. Wir sind ein Schauspiel, wie der Apostel Paulus sagt. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9, da heißt es, denn ich meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, ja, wie es zum Tode Verurteilte, also Gekreuzigte, die gehängt werden, erschossen werden, auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen und dem Teufel auch noch dazu. Ein Schauspiel. Das ist der Wille Gottes. Gott will durch uns etwas demonstrieren. Ich lass ihn nicht fallen. Satan, du kriegst ihn nicht. Halleluja, verstehst du? Die Hiob, ja, du kannst alles ihm wegnehmen. Sein Haus, sein Gesinde, seine Kinder. Aber du kriegst seine Seele nicht. Seine Seele gehört mir. Wir sind ein Schauspiel. Und dann heißt es noch weiter, bitte lest 1. Korinther 4, Vers 9 weiter. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug. Ihr seid klug in Christus. Ihr könnt was einbilden. Wir sind Powermenschen. Aber wir sind schwach. Ihr aber stark. Ihr seid herrlich. Wir aber verachtet. Das ist der Diener Gottes. Und das ist der Wille Gottes. Wenn du sagst, ja, ich möchte den Willen Gottes tun. Pass auf, wenn du da reinkommst. Da musst du nicht groß beten. Ich habe mal als junger Christ, ich war noch kein Prediger. Als junger Christ habe ich mal eine Predigt gehört von einem lieben Bruder. Der war wirklich für mich ein Vorbild in allem, was er tat. Und dann hat er gepredigt, wir müssen zerbrochen werden. Und weißt du, ich gehe nach Hause und dann bete ich, lieber Gott, zerbrich mich. Zerbrich mich. Zerbrich mich. Und weißt du, was der liebe Gott gemacht hat? Er hat mein Gebet erhört. Und hat mich ganz schön in die Mühle genommen und zerbrochen. Da hat er gedacht, lieber Gott, ich komme hier gar nicht mehr raus. Verstehst du, war fix und fertig, frustriert. Ich habe Depressionen bekommen. Ich habe mich über meinen Glauben gezweifelt. Verstehst du, ich hätte alles hinschmeißen können und weglaufen können. Zerbrich mich. Du musst nicht beten, Herr, zerbrich mich. Das macht der liebe Gott schon selber. Wenn die Zeit reif ist, wenn er sieht, jetzt ist es soweit. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr seid klug und so weiter. Wir seid herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, oh, so segnen wir. Man verfolgt uns, oh, so dulden wir. Ja, das ist der Wille Gottes. Bleib ruhig, komm runter. Werd nicht so supergeistlich. Sei nicht so religiös. Denn wenn du zu religiös wirst, fügst du dir unheimlich viele Schmerzen zu. Zerbrich mich, Herr. Ich bete nicht, zerbrich mich, Herr. Es passiert automatisch. Es gibt so viele böse Leute, die mich zerbrechen wollen. Verstehst du? Ja. Die wollen, dass ich falle, aber ich fliege. Und fliege weg. Fliege zu meinem Heiland und sage, lieber Heiland, guck mal, was schon wieder los ist bei mir. Der Wille Gottes ist, ja, nicht das, was die Leute uns vorgaukeln, komm groß raus. Das ist nicht der Wille Gottes. Ich möchte ein anderes Evangelium dir predigen. Denn du wirst früher oder später dieses Evangelium durchleben und durchmachen. Mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinem Alter, mit deiner Arbeit, mit deinem Geld, mit allem. Wir sind vom Staub und wir werden wieder Staub werden. Das ist der Weg des Menschen. Wir kamen mit nichts zu dieser Welt, in diese Welt, und wir nehmen auch nichts raus. Nur das, was wir durch Jesus geworden sind, was der Heilige Geist in uns schaffen konnte, nur mit dem werden wir die Welt verlassen und den Himmel erreichen, was Gott in uns schaffen konnte. Wer mit Gott geht, geht einen Weg, so wie Adam und Eva mit Dornen und Disteln. Da geht keine einfachen Wege, im Schweiße seines Angesichts ist es sein Brot. Ja, mit Schmerzen kriegt er die Kinder, bekommt die Kinder zur Welt, bringt die Kinder zur Welt, wird verletzt. Ja, und er muss so viel überwinden, so viel verdauen. Das ist der Wille Gottes. Gott hat den Menschen rausgebracht aus dem Paradies. Wir sind jetzt hier. Wer mit Gott geht, bitte hör mir gut zu. Ich bin ein Realist. Bin kein Christ und kein Buddhist und kein Heide und nichts. Ja, ich bin ein Realist. Ich stehe mit beiden Beinen in dieser Welt. Ich weiß, eins und eins ist zwei. Ja, da musst du alles hinnehmen. Wer mit Gott geht, der muss sich beherrschen. Der muss seine ganzen Launen begraben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was Launen sind. Ja, der Heilige Geist muss uns die Flausen austreiben. Die ganzen religiösen Kapriolen und die frommen Anwendungen. Wie funktioniert das, diese ganzen religiösen Klimmzüge? Nein, lass Gott arbeiten an dir. Versuche nicht religiös zu werden, dass du dich selbst kasteist, dich selbst verstümmelst und dann die ganzen Mucken da, ich bin zu was Großem berufen. Wenn du eine Berufung hast, Gott will dich an diese Berufung bringen. David, dieser junge kleine David, war berufen als König von Israel zusammen und Gott hat ihn dorthin gebracht, durch viele Tiefen, durch viele Probleme. Josef wurde für etwas Großes geboren, dieser Patriarch, und Gott hat ihn dorthin gebracht, wo er hingehörte. Also mach dir keine Sorgen mit dem Zerbrechen oder der Vollendung deines Lebens. Gott bringt dich dorthin, wo du hingehörst. Und hör mir diesen frommen Flausen da auf. Wir sind Geschöpfe Gottes, ein Teil der Schöpfung. Lies 1. Mose 1 und 2. Lies mal. Wir sollen hier auf Erden Gottes Verwalter sein und aus unserem Leben das Optimalste machen. Wir sind hier Knechte und Mägde. Und wir sollen für Ordnung sorgen in dieser Welt, in unserer Welt, wo wir sind. Ich muss nicht Ordnung sorgen in China oder in Afrika irgendwo oder in Amerika. Das interessiert mich gar nicht. Die sollen ihren Dreck selber machen. Aber da, wo ich bin, da soll ich Ordnung machen. Gott hat die Welt in 7 Tagen wunderbar geordnet und eine Ordnung geschaffen. Zuerst das Licht, zuerst das und das. Und am Schluss, ganz am Schluss, den Menschen. Und ich möchte mit der blöden Frage das Thema aufräumen, der Mensch wäre die Krone der Schöpfung. Das ist Unsinn. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Gott ist die Krone der Schöpfung. In aller Liebe. Gott. Ja. Am Ende steht immer Gott, der alles geschaffen hat. Und Gott ruhte am 7. Tag von seinen Werken. Gott ruhte. Und der Mensch ist noch nicht am Ende. Des 6. Tages wurde er geschaffen. Er solle den Garten pflanzen. Das ist der Wille Gottes. Zum Spürschen kam einmal ein junger Bursche und da sagt, der Herr hat mich gerufen, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Und dann sagte, wie hat er das gemacht? Ich habe 2 Buchstaben gesehen. G.P. Gehe und predige. Dann sagt Spörtchen, Bruder, beruhige dich. Weißt du, was er dir gesagt hat? Gehe und pflanze. Gehe und pflanze. Nicht geh und predige. Ja? Der soll den Garten bebauen und bepflanzen. Er soll den Tieren Namen geben und aufschreiben, dass er nichts vergisst. Er soll sich mehren und die Erde untertan machen. Das ist der Wille Gottes. Alles andere ist Käse. Entschuldigung, dass ich das so denke. Er sollte Gott respektieren. Du darfst von allen Bäumen essen, nur von 2 Bäumen nicht. Verstehst du? Das hat Gott dem Menschen gesagt. Und das ist, was Gott will, dass sein Wille respektiert wird. Dass man sich an Gott nicht vergreift. Bring den 10. ganz in sein Kornhaus. Das ist eine dieser biblischen Thesen. Wir können in unserem Verstand weit voraus und weit zurück denken. Was ist der Wille Gottes? Ja, bring den 10. in mein Kornhaus. Und dann sagt der Maleachi, ihr bestiehlt Gott. Ihr gebt nicht das Gott, was Gott gehört. Wir sollen Gott das geben, was ihm gehört. Dankeschön, Anerkennung, Lob und Ehre. Wir können aus der Vergangenheit lernen. Das können wir Menschen. Wir können zurückschauen. Aha, bis hierher hat Gott uns geholfen. Und wir können die Zukunft sogar vorausplanen. Das ist der Mensch. Und das sollten wir machen und das gebrauchen. Und doch kann der Mensch nicht denken, was war vor der Schöpfung, bevor seine Schöpfung und was kommt, nachdem er diese Erde verlassen hat. Der Mensch kann doch nicht so weit denken, da steht immer Gott noch dazwischen. Und deshalb, gib Ehre dem, dem Ehre gehört und das ist der allmächtige Gott. Preise Gott, das ist der Wille Gottes, dass wir Menschen Gott loben und preisen, dass wir ihm danken für jeden Atemzug. Das ist alles Gnade, dass du hier bist. So. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen, dass es ihm ähnlich ist. Er ist nicht Gott gleich, aber Gott ähnlich. Er ist eine Kopie Gottes. Das ist der Mensch, eine Kopie Gottes. Und Gott gab dem Menschen seinen Geist und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und jetzt will Gott, dass du deine Seele auslebst, entfaltest wie eine Blume, dass das, was in dir drin ist, rauskommt aus dir, damit du über die Fische und die Tiere, ja, und die Vögel herrschen kannst. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Das ist Gottes Wille. Nicht schwul, sondern als Mann und Frau. Dass sie sich einander annehmen, diese Gegensätze annehmen. Jeder Mensch ist anders. Und sich gegenseitig ergänzen. Das ist Gottes Wille. Ich habe in Stuttgart jemanden getraut. Ich bete immer, wenn ich die Leute traue und irgendetwas sage aus der Bibel, speziell für die Leute, wo ich dann in ihr Stammbuch reinschreibe. Da habe ich jemanden getraut. Und ich habe kein anderes Bibelwort gefunden. Ich habe dreimal, viermal gebetet und alles versucht, ein anderes Bibelwort zu finden. Ihr seid Gehilfen zueinander. Und das habe ich gepredigt. Und das ist nicht eine Predigt geworden. Also dass der Partner ein Gehilfe dem anderen Gehilfe ist. Dann kommt nachher der Bräutigam zu mir und sagt, ich möchte nicht der Ruth ein Gehilfe sein. Verstehst du? Aber wir sind berufen, Brüder und Schwestern, einander Gehilfen zu sein, einander zu ermutigen, einander unter die Flügel zu greifen, einander beizustehen, füreinander zu beten. Aber das wollte er nicht. Und diese Ehe ist in Brüche gegangen, aber hat gar nicht lange ausgehalten. Wenn du nicht ein Gehilfe sein möchtest, dann lass die ganze Sache bleiben. Aber dazu sind wir berufen, einander Gehilfen zu sein. Ja, und was sind wir als Menschen in der Gemeinde? Was bin ich? Ich bin auch nur ein Gehilfe zur Freude. Und was bist du mir? Auch ein Gehilfe, verstehst du? Du kannst mich ermutigen und kannst mich entmutigen. Und ich kann euch ermutigen und entmutigen. Beides kann ich. Das liegt in uns drin. Wir sind füreinander geschaffen. Von der Erde bist du und zur Erde sollst du wieder werden. Ja. Und wir sollen einander dienen. Ich will kein Gehilfe sein. Ha. Du, ich war geschockt, als ich das hörte. Ich dachte, ich habe vom Herrn das Wort bekommen. Ich habe es bekommen, ich weiß es. Aber das nicht verstanden. Das nicht verstanden. So, und dazwischen sind wir. Aus der Erde bist du, zur Erde sollst du werden. Und dazwischen hat Gott uns seinen Odem gegeben, seinen Atem, so dass der Mensch etwas Besseres ist als das Tier. Sonst ist der Mensch, hat der Mensch keinen Unterschied zwischen dem Dackel und dem Schwein oder was weiß ich. Sonst gibt es keinen Unterschied. Aber sein Geist, sein Odem, dass wir den Geist Gottes haben, das ist der große Unterschied. Und jetzt, was machst du mit dem Geist Gottes? Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Ja. Was den Menschen auszeichnet und ausmacht, ist, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Und das ist Gottes Wille, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und zwar so viel wie möglich. Das ist der Wille Gottes. Nicht irgendwie Millionär zu werden, nein. Dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Deshalb sind wir geschaffen, deshalb sind wir auch so angelegt von Gott. Und deshalb sollte unser erster Gedanke morgens sein, nicht die Frau, der Mann oder die Arbeit, das Geld oder sonst noch was. Herr, guten Morgen, Herr Jesus. Und der letzte Gedanke sollte abends der Herr sein. Du weißt gar nicht, ob du morgens aufwachst. Manche haben so einen tiefen Schlaf, die denken, ja, die wachen gar nicht mehr auf. Die haben so einen tiefen Schlaf, die kannst du wegtragen. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir abends Gute Nacht sagen dem Herrn Jesus. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht nur, dass ich, wenn ich sterbe, sondern das kann ich jeden Abend machen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Gott gab uns einen Auftrag, damals Adam und Eva, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Ja, und wir bekommen auch unsere Aufträge von Gott. Dein Wille geschehe. Und wir sollten jeden Tag neu fragen, Herr, was willst du, dass ich heute tun soll? Sonst habe ich nur noch Pech und Pannen in meinem Leben. Ich soll von Gott geleitet werden. Und dann, wenn du auch, selbst wenn du geplant hast und ja, von Gott vielleicht bekommen hast, diese und jene Idee, und es begab sich, wie beim Herrn Jesus, plötzlich, da begibt sich. Der Mensch ist so angelegt, dass er von Gott Aufträge bekommt und auch die Aufträge ausführen kann und ja, dass er mit Gott sprechen kann. Oh Herr, heute habe ich Mist gebaut. Bitte verzeih mir. Verstehst du, dass wir, ja, ich habe heute einen Bock geschossen. Ich habe heute irgendwas Dummes angestellt. Das darfst du Gott sagen. Und Gott ist nicht böse. Gott war auch nicht böse, als der Adam von diesem Baum gegessen hatte. Adam, was ist mit dir los? Warum versteckst du dich so? Warum reißt du die Feigenblätter ab? Was ist mit dir los? Du hast Fehler gemacht, verstehst du? Gott hat ihm vergeben und Gott hat ihm gleich den Erlöser versprochen. Danach kommen wir von deiner Frau, dass wir der Schlange den Kopf zertreten. Gott hat sogar Verheißung gegeben. Gott hat ihn nicht aufgegeben. Plan A hat versagt, aber der Plan B kam zum Greifen. Der Mensch ist ein von Gott gerufener und ein von Gott berufener. Und das zeichnet uns aus vor den Tieren. Ohne unsere Beziehung zu Gott wird der Mensch gar nichts sein. Ist nicht viel wert, ist nur Dreck. Du kannst diese Stoffe, aus denen wir bestehen, in der Apotheke vielleicht für 10 Euro kaufen. Und das meiste bist du sowieso aus Wasser. Kann man ablassen. Die Würde des Menschen hat tiefere Wurzeln und das ist die Verantwortung vor Gott, dass wir vor Gott verantwortlich sind. Das ist Gottes Wille, dass wir verantwortlich leben. Ich muss Gott Rechenschaft ablegen über alles, was ich tue. Wie heißt das Tier? So musst du auch dann morgens, abends berichten. Ach, heute habe ich so ein Tier gesehen. Ich habe dem Namen Löwe gegeben. Das ist ein ganz starkes Tier. Oder Pferd. Gottes Wille für uns ist die Beziehung, die Zugehörigkeit und die Vereinigung mit ihm, dass wir mit ihm eins sind, mit ihm einverstanden sind, dass wir ihm nicht widersprechen. Und das ist dein Wille geschehe. So viele Menschen widersprechen dem Herrn. Nein, ich möchte es so haben. Wir haben den Fall vom Lot. Lot, das Leben vom Lot wäre ganz anders verlaufen, als Sodom unterging. Die Engel wollen ihn rausführen. Dann sagte, oh Mann Gottes, ich kann nicht, ich habe Hexenschuss oder was weiß ich, Rheuma oder ich humble. Ich kann nicht laufen, ich bin schon ein alter Mann. Aber da gibt es eine Stadt, die heißt Soar. Hilf, ich will dorthin gehen. Erlaube mir, dass ich dorthin fliehe. Und so, Gott hat sich umstimmen lassen. Und ich sage dir eine große Wahrheit, Gott lässt sich umstimmen. Aber ob es gut ist, was da passiert ist, dann kam er nach Soar. Und weißt du, was deine Töchter gemacht haben? Sie haben sich an ihm geschwängert. Da kamen Ammon und Moab, diese Nachkommen sind gezeugt worden. Denn die Mädels haben keinen Mann gekriegt von Sodom. Keiner ist mitgegangen. Und sie haben den Vater genommen und Inzest betrieben. So, du siehst, das war das Ergebnis. Aber Gott wollte ganz was anderes machen aus ihm. Sie haben sich zuerst seine Knechte gestritten. Und die Knechte Abrahams und die Knechte Lots haben sich gestritten. Und dann haben sie getrennt. Das Beste ist, wir trennen uns. Nicht das, was du denkst, ist das Beste, sondern das, was Gott plant. Seine Pläne, seine Gedanken. Und Gott will nicht, dass wir auseinandergehen, sondern dass wir zusammenkommen. Die Familie Gottes soll zusammenbleiben. Ja, wir sollten das wiedergeben und widerspiegeln, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Wir sind ihm gegenüber verantwortlich. Und ich sage dir, der Wille Gottes, das sind deine Kinder, deine Familie, dein Mann, dein Partner. Gott wird eines Tages fragen, was hast du aus deinem Mann gemacht? Wie hast du deinen Mann behandelt oder wie hast du deine Frau behandelt? Was hast du daraus gemacht? Was hast du aus deinen Kindern gemacht? Und Kinder sind eine Gabe Gottes und wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Ja, für alles, für die ganze Schöpfung. Was, nach der Wiedergeburt haben wir eine ganz besondere Verantwortung, dass wir mit Gott kommunizieren, dass wir uns mit ihm austauschen und mit Jesus und mit dass Jesus in unser Leben kommt, beginnt die neue Schöpfung. Wir sind jetzt eine neue Schöpfung. Durch die Beziehung zu Jesus werden wir das Ebenbild Gottes perfekt. Ich kann den Vater sehen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist der Wille Gottes, dass du deinen Vater siehst. Dass du ein wunderbares Bild von deinem himmlischen Vater hast. Das ist unsere Bestimmung. Da, Jesus sagt, da wo ich bin, das sollte auch sein. Bist du da? Dort, wo Jesus ist? Im Himmel? Versetzt an himmlische Örter? Lebst du ein Gott wohlgefälliges Leben? Bei einem wahren Christen entsteht im Lauf seines Lebens so viele Veränderungen durch den Austausch mit Gott. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Dann wirst du plötzlich göttlich. Also erschrick nicht, wenn du viel mit dem Heiland redest, viel mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft hast, du wirst göttlich. Du redest wie Jesus. Du handelst wie Jesus. Ja, und so wurden sie in Antiochien zu Christen. Ja, weil sie so sprachen wie Jesus. Und so reagierten wie Jesus. Das ist der Wille Gottes, dass wir das Ebenbild Jesu verkörpern. Dass wir in sein Image verwandelt werden. Durch viele Veränderungen und Austausch mit Gott und so weiter bekommen wir unser wahres Image, unser Selbstbild. Das, was Gott aus uns machen wollte. Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Die Mutter weiß, dass es ihr Kind ist. Aber dem Vater, da müssen die Leute sagen, sieht genauso aus wie sein Vater. Von außen, verstehst du? Sieht aus wie sein Vater. So, und wir sollen so werden, wie unser himmlischer Vater ist. Die irdischen Menschen wissen, wie wir als Menschen sind. Aber die Welt soll erkennen, Christus in uns, Gott in uns. Das ist der Wille Gottes für uns, dass du ein wahres Ich wird, weil du dem entspricht, was Gott sich vorgestellt hat. Und deshalb, er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wer dein Ich? Aber das kannst du nur werden, wenn du viel Umgang mit Jesus hast. Viel Gemeinschaft mit ihm. Guck mal, der Heiland, er war der Sohn Gottes sogar. Und er ist jeden Morgen rausgegangen vom Schlafzimmer auf den Berg und hat gebetet. Oder irgendwo in der Freiheit, in der Natur, hat mit Gott Gemeinschaft gehabt. Er brauchte keine Kirche, kein Gebäude, kein Heiligtum, kein Altar, kein Priester. Er hat mit dem Vater gesprochen. Und das ist, was wir brauchen. Gemeinschaft mit Gott. Und am besten in aller Herrgottsfrüh. Ja. Morgenstund hat Gold im Mund. Denk drüber nach. Mit dem Vater sprechen. Hast du schon mit dem Vater gesprochen? Und das macht einen Unterschied in deinem Leben, ob du mit dem Vater sprichst oder nicht. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Ja, werde ein Ich. Ich lebe, sagt Jesus. Und ihr sollt auch leben. Genauso wie ich. Gar nicht anders. Werde ein Ich. Und durch deine Beziehung zu Jesus kannst du das werden. Und gerne. Gott will die Frucht unseres Lebens haben. Und die Frucht unseres Lebens ist Jesus in uns. Diese bleibende Frucht. Jesus sagt, bleib bei mir. Und das ist der Wille Gottes. Bei Gott bleiben. Bei Jesus am Weinstock bleiben. Mit ihm verbunden bleiben. Von ihm die ganze Energie abziehen. Nicht von anderen. Es gibt so viel Esoteriker unter uns. Überall in den christlichen Kreisen, da wimmelt es nur von Esoterikern. Die wollen die Kraft abziehen, die Kraft abziehen. Da strecken sie die Hände, die wollen die Kraft abziehen. Nein, du musst von niemandem die Kraft abziehen. Du musst nur an Jesus am Weinstock sein und da wirst du die Kraft bekommen, die du brauchst für ein gottseliges und gottgefälliges Leben. Du musst mir und nicht den Leuten die Kraft abziehen. Du bist kein Staubsauger, was da immer Kraft abzieht. Und dann wird eure Frucht bleiben, sagt Jesus. Das ist der Wille Gottes. Also ich habe auch schon ganz viele Punkte euch gesagt, was der Wille Gottes ist. Du musst die Predigt wahrscheinlich nochmals hören und anhören, nochmals mitschreiben, was ist der Wille Gottes. Gott will, dass wir für ihn da sind. Nicht für die Welt, für ihn. Und du erreichst am meisten in deinem Leben, wenn du für Gott da bist, für Gott lebst. Das andere kommt automatisch nach. Gott will, dass unser Leben ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer ist. Ja, ich liebe mein Leben, ich hänge an mein Leben. Ja, aber ich stelle Gott mein Leben zur Verfügung. Für ihn bin ich da. Ich versuche Gott zu gefallen, versuche nach den Maßstäben Gottes zu leben. Römer 12, Vers 1 und 2, lies mal nach. Und der Wille Gottes, dass wir seinen Willen tun. So viele Leute wissen ganz genau, was der Wille Gottes ist. Ich muss niemand erzählen, was der Wille Gottes ist. Selbst der Türke auf der Straße, der kein Christ ist, weiß, was der Wille Gottes ist. Jeder einzelne Mensch weiß, was der Wille Gottes ist, denn jeder Mensch hat ein Gewissen und das Monogramm Gottes in sich. Er muss nur den Willen Gottes tun, und zwar unverkrampft. Ich muss anstrengen, 5-mal am Tag zu beten, oder ich muss das und das tun. Nein. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und nehmt auf euch meine Last und mein Joch, denn meine Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott will, dass du Frucht in deinem Leben bringst, echte Frucht, bleibende Frucht, ewige Frucht. Unser Problem ist, dass wir nicht wahrhaben wollen, was ist der Wille Gottes. Ich hätte wissen sollen, meine Frau geht zum Heiland, sowieso jetzt Schlaganfall. Und das war nicht das erste Mal, nicht der erste Schlaganfall. Dann diese Gehirntumoroperation ein paar Jahre vorher. Ich hätte mir so viel Leid ersparen können. Ich sag's ehrlich hier, so viel Leid ersparen können. Aber ich bin gereift durch das Leid. Auf der anderen Seite, das war auch der Wille Gottes wieder. Und ich bin Gott dankbar dafür. Tue den Willen Gottes. Akzeptiere den Willen Gottes. Und sag Dankeschön, Herr. Ist in Ordnung. Weißt du, was der Wille Gottes noch alles ist? Ich kann doch eine ganze Liste aufzählen. Dann kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr schlafen heute Nacht. Ja. Ich soll vergeben. Und zwar allen Menschen vergeben. Allen Menschen soll ich vergeben. Ich soll lieben, sogar meine Feinde um Himmels Willen. Ich liebe ja nur die, die mir sympathisch sind. Verstehst? Das ist der Wille Gottes. Du sollst alle Menschen lieben, denn alle sind Geschöpfe Gottes. Ich soll geben. Nicht nur nehmen und wie ein Hamster rauben und Hamster, nein, ich soll geben. Denn geben ist seliger als nehmen, so steht es in der Heiligen Schrift. Das ist der Wille Gottes, dass ich gebe. Den Zehnten schon, da fängt es an, da scheitern die meisten Leute. Ja, ich soll die Schwachen tragen, das ist der Wille Gottes. Und ich sage, es ist nicht immer leicht, du sollst die Schwachen tragen. Paulus erzählt im Korintherbrief, da schreibt er, um des Schwachen willen würde ich kein Fleisch essen. Oh, wegen den Schwachen. Und du hast in deiner Umgebung so viele Schwache, nicht Faule, Faulen soll man sowieso nicht helfen, aber die Schwachen, die verstehen das nicht. Du sollst dem Schwachen helfen. Und Paulus sagt, da werde ich kein Fleisch essen, ich werde Vegetarier, wenn ich bei dem zu Besuch ist. Und ich würde keinen Tropfen Alkohol trinken, nur wegen Schwachen. Ich möchte niemand ein Anstoß sein. Das ist Gottes Wille für unser persönliches Leben. Ich soll demütig sein. Das ist der Wille Gottes. Gott widersteht dem Hochfertigen, also Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Ich soll dankbar sein, alle Zeit für alles. Auch für das unangenehme Zeug da. Für die Mücken, die Stechmücken, schließlich Moskitos. Ja, ich soll Gott danken für die Dornen und Disteln. Wir wissen, ja, ich soll mich mit Gott verbinden, mit Gott eins sein. Wir wissen, ich soll Gott mehr suchen. Wir wissen das. Was ist der Wille Gottes? Ich soll mehr beten und nicht nur vor dem Fernseher hocken oder am Smartphone oder am Computer. Ich soll konsequent sein. Ja, kompromisslos mein Leben leben. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Das weißt du. Aber da machst du so viele Kompromisse. Ich soll nicht in der Vergangenheit leben und auch nicht in der Zukunft, sondern ich soll in der Gegenwart leben. Heute, so ihr die Stimme Gottes hört, verstockt euer Herz nicht. Unser Problem ist, dass wir den Willen Gottes kennen, aber nicht tun. Wir sind Wisser, aber nicht Täter. Und dann, wir wissen auch, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Ich soll meine Energie nicht verschleudern, ich soll mich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich soll Prioritäten in meinem Leben setzen. Ich soll entschiedener sein, entschlossener. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Ich mache weiter. Entschieden sein. Ich soll Gott den ersten Platz in meinem Leben geben. Ja, Mann, Bruder, man tut es. Wer kann noch überhaupt selig werden, wenn es so weitergeht? Ich weiß. Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Preis Gott. Ich soll Gott die Vorfahrt geben, den ersten Platz. Herr, übernimm du das Steuer. Ich bin Beifahrer, auch wenn ich ständig auf die Bremse drücke, wo keine ist. Ja, ich will dir alles geben. Und wir sollen keine Maulhelden sein. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt. Wir haben da Hauskreise geplant. Wir haben, glaube ich, 11 Hauskreise gehabt in Heilbronn. Eine ganze Menge. Und mir hat hier ganz besonders die eine Schwester, die wohnte so zentral. Vor ihrem Haus hielt der Bus oder mehrere Busse sogar, die vorbeifahren. Sie lebt an der Kreuzung. Und dann habe ich gesagt, liebe Schwester, in deinem Haus möchte ich eine Bibelstunde machen oder Hausbibelkreis beginnen. Bist du einverstanden? Da sagte, um Himmels Willen, wir haben vor ein paar Monaten erst Perserteppich gekauft. Aber die liebe Schwester singt und fällt bald nach rückwärts. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Aber jetzt verstehst du, was denkst du, was diese liebe Schwester gemacht hat, als der erste Hausbibelkreis war? Ich habe gedacht, ich bin in Altbau irgendwo gelandet. Die hat den Perserteppich umgedreht, damit die Leute den Perserteppich nicht zertreten. Und das war eines oder das letzte Mal, wo ich dort in diesem Haus eine Bibelstunde hatte. Das Haus war gar nicht wert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur alles will ich Jesus weihen, plärren und singen und jubeln und jauchzen, alles will ich Jesus weihen und Augen zumachen. Wir sollten Realisten sein. Und was ist damit mit deinem Haus? Ich soll nach meiner Bestimmung leben. Ich soll Gott selbst suchen. Er soll das Wichtigste in meinem Leben sein, egal was mit dem Perserteppich passiert. Wir haben eine Missionskonferenz mal gehabt. Und da hinten wohnte auch, die Schwaben wollten unbedingt einen Perserteppich haben zu der Zeit. Das war irgendwie in. Ich weiß es nicht warum, aber auf jeden Fall, es war so. Und da war eine liebe Schwester, die war nicht reich, aber die hat so abgespart, dass sie einen Perserteppich sich leisten kann. Und dann haben wir diese Missionskonferenz gehabt und da wurde Opfer aufgenommen. Wer möchte für ein Missionsprojekt, damals wollte man im Saarland evangelisieren, dort war keine Gemeinde Gottes, Gemeinde in dieser Zeit, wollte man evangelisieren. Und dann, ja, und was macht die Schwester? Sie geht nach Hause, bringt das Geld, das sie erspart hat, für den Perserteppich und legt es ins Opfer. Und weißt du, was daraus rausgekommen ist? Da sind über 10 Pastoren aus dieser Evangelisationsarbeit rausgekommen. Es sind Gemeinden entstanden und so weiter. Und einige Missionare sogar. Weißt du, die hat ihren Perserteppich im Himmel. Du brauchst hier auf dieser Erde keinen Perserteppich. In aller Liebe, bau das Reich Gottes und Gott wird dein Reich bauen und wir werden dich segnen. So, zuerst das tun, was meine Umstände zwingen, was gerade dran ist, was mein normales Leben mir sagt, das ist der Wille Gottes. Ich frage nicht groß nach dem Willen Gottes. Das, was drankommt, das, was dir vor die Hände kommt, was vor die Füße kommt, das nimm und mach das zum Willen Gottes, zum Plan Gottes. Denn der Herr fügt es. Alles, was in unserem Leben zustößt und passiert, ist alles am Schreibtisch Gottes vorbeigegangen, genehmigt oder nicht genehmigt. Ja, alles ist genehmigt. Und der Wille Gottes geschieht von selbst. Da musst du dem Willen Gottes nicht nachhelfen. Du musst nicht nachhelfen, dass die Blumen aufblühen, dass der Herbst kommt oder dass die Knospen kommen oder dass der Baum treibt. Nein, es kommt von selbst. Das ist Gottes Wille. Es passiert von selbst. So, ich soll weiter tun, was meine Fähigkeiten und Möglichkeiten mir erlauben. Das ist der Wille Gottes für mich. Wenn ich kein Geld habe, dann soll ich zu Hause bleiben und nicht verreisen und große Missionsreisen machen oder große Autos bestellen oder sonst was. Finde heraus, was der Wille Gottes ist. Ich muss nicht über mein Vermögen leben. Die Frau in Bethanien, diese Maria Magdalena, sie tat, was sie konnte. Und genau das ist, was der liebe Gott von dir und mir will, dass wir das tun, was wir können. Und was wir nicht können, sollen wir bleiben lassen. So einfach ist das mit dem Willen Gottes. Und wir sollen auch nicht übertreiben. Der Ananias und Sapphira, die haben es übertrieben, sie haben sogar den Geist aufgegeben dabei. Der Wille Gottes, jetzt hör mir gut zu, ist die enge Pforte und der schmale Weg. Oh, mein lieber Mann, was alles so der Wille Gottes ist. Und nur wenige, heißt es, finden diese enge Pforte und den schmalen Weg. Alle sind auf dem breiten Weg, wollen ganz groß rauskommen. Und wenn du genau hinguckst zu dem schmalen Weg, gibt es keine Wegweiser, die dorthin führen. Der schmale Weg. Ja, der schmale Weg ist nicht gut ausgeschildert. Und wenn der ausgeschildert würde, würden die meisten Leute das Schild sofort so schnell wie möglich entfernen. Der Wille Gottes ist für das Fleisch, für den alten Menschen nicht angenehm. Oh, das ist mir zuwider. Es findet keinen Anklang. Der Wille Gottes, verstehst du, du verlangst von mir zu viel. Was hat der Herr Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt? Der kam ganz fromm zum Herrn Jesus. Ich halte die Gebote schon von meiner Jugend an. Du sollst Vater und Mutter ehren. Alles ist okay. Und dann sagte Herr Jesus, als er sah, dass sein Klimbim und sein Schmuck, so, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Dann sagte er, nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht, bringe ich nicht fertig, bringe ich sie übers Herz. Und da heißt es, und er ging traurig davon weiter, dann von hier von Jesus weiter, und sogar die Jünger waren entsetzt und frustriert, wer kann überhaupt noch selig werden? Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. Verstehst du mich? Der Wille Gottes ist für unser Fleisch gar nicht so gut. Schmeckt uns gar nicht, bekommt uns gar nicht. Gottes Wille für Jesus war die Kreuzigung. Oh, er wäre so gerne im Gethsemane gestorben oder an irgendeinem Ölbaum. Dann hätte man sagen können, hier ist unser Heiland gewesen. Aber nein, der Vater wollte, dass er am Kreuz stirbt. Und dreimal betet Jesus. Wir müssen vielleicht 30 Mal beten. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und was hat der Herr Jesus gemacht? Ein Steinwurf ist er weitergegangen. Das geht die Jünger nicht, das geht Petrus überhaupt nichts an, dass er immer dazwischen quasselt da. Verstehst du, Petrus ist immer so einer gewesen, Herr, das widerfahre dir nicht. Da war ein Sprachrohr vom Satan, auch wenn er Apostel war und viele Päpste sich auf ihn berufen. Der Wille Gottes ist ganz einfach. Eine ganz persönliche Entscheidung. Ja, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der verleugnet sich selbst. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Noch eine heilige Kuh. Vielleicht ein Kalb. Vielleicht nicht so viel, aber trotzdem. Mit jeder Bekehrung beginnt Selbstverleugnung. Du kehrst um, du lässt alles zurück, bekennst dich zu Jesus, zu diesem Gekreuzigten. Irgendwo in den Katakomben hat man eine Zeichnung gefunden, da ist das Kreuz und ein Schwein hängt an diesem Kreuz und dann heißt es, der Mann, also irgendein ein Soldat, der Christ war, der betet diesen geopferten Schwein an. Verstehst du? Das ist ja in die Geschichte eingegangen. Der betet einen gekreuzigten Heiland, einen Verbrecher, der von den Römern gekreuzigt, von den Juden verworfen war. Verstehst du? Ist kein Lob, keine große Sache, verstehst du? Der bekennt sich zu dem Gekreuzigten. Aber was hat Paulus gesagt? Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Gott schenkt dem Demütigen Gnade, der seinen ganzen Stolz hingibt, egal was die Leute sagen, ich gehe diesen Weg. Ich werde nicht vergessen, da kommt zu mir in der Gemeinde, nein, das war noch in der Zeltevangelisation damals in Laufen, das war eine gesegnete Evangelisation, da kommt ein Baptistenältester und während des Gebets und so weiter, der Predigt, bekommt er den Heiligen Geist und das spricht in anderen Zungen. Jetzt wird er von seinem Gemeinderat zitiert, da gehst du nicht mehr hin. Alles, was da passiert, Zungensprache ist von unten vom Teufel. Und die haben den Mann fertig gemacht, war ein Geschäftsmann. Und dann hat er gesagt, das hat er mir nachher erzählt, mir ist egal, von Gott oder dem Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Und genau das ist so wichtig. Du sollst nicht auf Menschen hören, auch nicht auf irgendwelche Älteste. Das ist von Teufel, das ist von unten und was weiß ich. Danke Gott. Und geh diesen Weg. Lass die Leute, die sogar einen Teufel aufhängen und aufbrummen. Das ist vom Teufel, der betet das Schwein da an oder was weiß ich. Lukas Kapitel 9, Vers 23, da sagt Jesus, danach wandte sich Jesus an alle, auch an uns heute, schaut er uns an und schaut uns in die Augen. Wer mein Jünger sein will, darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine moderne Übersetzung. Aber es klingt so gut, dass ich die genommen habe. Wer Jesus nachfolgen will, der darf sich nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Ich, wir, uns, mein. Ja? Sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen, sich verachten lassen, verspotten lassen, blem zeigen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, um meines Namens willen und so weiter, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Was hat der Mensch davon? Was hat er? Weißt du, was der Mensch hat? Gar nichts. Er ist ein armer Tropf, der nimmt nichts mit in der Ewigkeit. Und deshalb, wir sollten alles dran setzen, dass wir Jesus gewinnen. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir Leib und Seele verschmachten, dennoch bleibst du mein Gott, mein Fels und meine Burg. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir einfach fest überzeugt sein dürfen, einfach zu dir stehen dürfen, dass wir einfach kühn und mutig sein dürfen, einfach ja, uns selbst verleugnen und dir nachfolgen, das Ziel vor Augen. Halleluja. Ohne Selbstverleugnung, hast du hier gesagt, wird es keine Jüngerschaft geben. Wer mir nachfolgt und so weiter, den will ich dann setzen und den will ich dann in mein Reich aufnehmen und der wird bei mir bleiben und der wird gesegnet sein für Zeit und Ewigkeit. Lieber Heiland, uns fällt es manchmal so schwer, sich selbst zu verleugnen, aber das ist alles dein Wille. Herr, und ich möchte deinen Willen in meinem Leben geschehen lassen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Ich danke dir, Herr, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei dir ist alles möglich. Halleluja. Wer mit mir gehen will, der verleugne sich selbst. So hast du gepredigt, so hast du den Leuten in den Augen geguckt. Und das war sehr hart und sehr treffend. Aber es geht um die Ewigkeit. Wer deinen Willen tut, wer dort ist, wo du haben willst, der wird das Ziel erreichen und der andere nicht. Schade darum. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du meinen Geschwistern hilfst, wo sie auch immer sind. Und du wirst jedem einzelnen Kind Gottes Kraft geben und ihn ans Ziel bringen. Danke, Herr. Amen. Amen. Preis Gott.